Die Nacht war kalt und sternenklar. Der Schnee knirschte unter seinen Füßen, als er sich endlich auf den Heimweg machte. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob euch solche Weihnachtsgeschichten früher erzählt wurden. Mir jedenfalls sind so schon viele Weihnachtsgeschichten aus meiner Kindheit noch vertraut. Also die handeln irgendwie immer von Wanderungen durch die verschneite Weihnachtsnacht. Da kommen zauberhafte Begegnungen vor. Manche handeln so von bedrohlichen Abirren und dass man dann endlich doch nach Hause findet. Und in einer anderen Weihnachtsgeschichte wieder erscheint plötzlich ein fremder, geheimnisvoller Gast, der ein Geheimnis in das Haus bringt. Und Weihnachten hat immer Geschichten. Auch heute werden ja Weihnachtsgeschichten erzählt. Ich habe mir mal das Fernsehprogramm angeschaut und im Grunde genommen sind die Filme, die da so über den Bildschirm flimmern, ja auch Weihnachtsgeschichten. Das heißt, wir erfahren in den Filmen irgendetwas über den Sinn, den das Fest zu entfalten vermag. Also das heißt, über die Sehnsüchte, Hoffnungen und Ängste, von denen Menschen irgendwie erfüllt sind. Und wir selber als christliche Gemeinde, wir kennen ja auch Weihnachtsgeschichten von Jesu Geburt, Elisabeth und Zacharias, den drei Weisen aus dem Morgenland, bis hin zu Simeon und Hanna. Aber unser Predigttext, den als Weihnachtsgeschichte zu lesen, das finde ich fällt schwer. Ich lese ihn uns mal vor. Und wir müssen mal selber hören, ob das eine Weihnachtsgeschichte ist. Er steht im Johannesevangelium Kapitel 3 und dort heißt es, der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in die Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Bei diesem weihnachtlichen Text dieser Weihnachtsgeschichte, da ist es mir so beim Hören und Lesen dann, als hätte Johannes die Weihnachtskrippe weggeräumt und als würde er praktisch ernst fragen, sagt mal, wisst ihr eigentlich auch, warum ihr feiert? Was ist denn der Sinn? Oder besser, wer ist denn der Sinn? Wer ist denn die Mitte des Festes? Er sagt, Weihnachten gut und schön, aber wie geht's denn dann weiter? Und da steht er so vor uns, als würde er gerade so den Christbaum abputzen und dabei brummeln und sagen, ich möchte, dass euer Glaube von der Weihnachtsromantik zur Weihnachtsrealität findet. Der Glaube soll sehen, was Weihnachten geschah und für ewig bedeutet. Und dann fängt er an und erzählt, Gott wurde Mensch. Das bedeutet ja sowas wie, der Töpfer wurde Ton. Und so ohne drumherum erzählt Johannes seine Weihnachtsgeschichte. Und da erzählt er, dass die Rollen verteilt sind in diesem Krippenspiel. Er sagt, der Vater sendet den Sohn. Und der Sohn ist ausgerüstet mit dem Wort und seinem Geist. Und der Sohn kommt vom Himmel auf die Erde und redet, was kein Mensch wissen kann. Er sagt hier so die Wahrheit über Gott und die Menschen. Und dann, aber er stößt auf Ablehnung. Nur wenige nehmen ihn an. Also wir sehen so, Vater und Sohn werden uns in einem liebevollen Gespräch gezeigt. Und der Allmächtige, Der verkleidet sich und liefert sich dem Missverständnis der Ablehnung aus. Und dann gibt es eine Scheidung. Einige glauben, die wenigen, und viele nicht. Und am Ende die Erhöhung Jesu zum Herrscher über alles. Da schreibt er, der Vater hat ihm alles in die Hand gegeben. So, bis dahin. Und ich fühle das so halb schon, dass so an der Stelle jetzt langsam beginnen, einige unter uns abzuschalten. Das ist ja die ganze Heilsgeschichte. Das ist ja so gut wie das ganze Neue Testament und das Alte in 6 Sätzen. Wie soll man das so fassen? Wir wollen uns mal versuchen zu sammeln. Das ist nicht ganz einfach. Dieses Sammeln, muss ich uns mal ein Bild erklären, was das jetzt bedeutet. Die Erwartungen der Predigthörer zu Weihnachten sind so ungefähr, denke ich mir, dass man sagt, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, Leute, da gehen wir mal richtig gut essen. Wir gehen in ein schönes Restaurant, Geld spielt jetzt auch keine Rolle, und da gibt's so ein 6-Gänge-Menü mit einem schönen Aperitif und einer Vorspeise und so. Und man kommt rein und hat bestellt und ist ganz erwartungsvoll, oh, heute ist Weihnachten. Und dann sagt, alles klar, setz dich hin, so schön. Und dann kommt plötzlich der Koch und sagt, sie haben bestellt, ja, das, ja, alles gut. Und statt dem Essen legt er die ganzen Zutaten vor einen hin. Die Kartoffeln, das Gemüse, das. Und sagt, das ist das Essen. Ja, da ist man erstmal perplex, oder? Sagt, ja, Sie kochen das doch, oder? Das ist das Essen, aber das ist nicht das Essen. Also es ist das Essen, aber es ist noch nicht das Essen. Und so kann es den Predigtzuhörern gehen, dass man den Bibeltext bekommt und denkt, hä? Das ist ganz schön schwer. Das ist so ein Gefühl, das ist schon richtig. Das sind sowas wie die Zutaten, aber es braucht noch ein bisschen Zeit. Und wir würden zu dem Koch sagen, alles gut, wir haben gesehen, alles frisch, gehen Sie bitte in die Küche und machen Sie ein bisschen. Also das würde bedeuten für einen Pfarrer, beeil dich jetzt ein bisschen rund. Und deshalb ist das jetzt in der Predigt so eine Phase wie, ich gehe in die Küche und es dauert noch ein bisschen. Deswegen dürfen wir jetzt nicht erwarten, oh, es wird ganz spannend, sondern es ist eher sowas wie, ihr guckt mir beim Kochen zu und das, man hat Hunger, ne? Mit der Weihnachtsgeschichte geht es also weiter. Und die Weihnachtsgeschichten, die wir kennen und die aus der Bibel. Und da zeigt uns Lukas eben, ich habe es uns vorhin erzählt, Maria, Josef, das Neugeborene. Und das ist die Geschichte, das ist das Bild von Weihnachten von außen. Man sieht das so schön, sagt, oh, das ist eine schöne Geschichte. Johannes beschreibt gar nichts von außen. Man sieht gar nichts. Er beschreibt das Geheimnis von innen praktisch. Warum dieses Kind gekommen ist, woher es gekommen ist und wohin. Und weil das eben schwer zu beschreiben ist, schwerer als ein äußeres Bild, wo man sagt, schaut euch das doch mal an, fängt er an, jetzt auch in Bildern so zu sprechen, aber eben nicht so einfach. Er zeichnet jetzt Räume, sagt, Weihnachten ist sowas wie ein Raum und sind sowas wie Gegensätze. Und sagt, das Geheimnis von Weihnachten spielt sich in Räumen ab, also oben, der Himmel. Und da sagt er, schaut mit eurem Herzen mal Himmel. Da wissen wir, da ist Gott, Vater, Wahrheit, Liebe, Leben, Ewigkeit. Das ist der eine Raum. Jetzt ist unten Erde, Unglaube, Ungehorsam, Lebensverlust, Zorn, Streit. Und diese beiden Räume, Himmel und Erde, die stehen zueinander wie Feuer und Wasser. So, und jetzt wird Weihnachten. Und der Sohn, der da kommt, ist der ganz andere. Der kommt in diesen Raum da unten rein. Aber weil der von hier kommt, ist er hier unten sowas wie ein Fremdling. Der ist völlig fremd. Und deshalb wissen viele hier gar nicht, wer das ist. Aber weil er eben von oben kommt, ist er der Einzige, niemand sonst hier unten, der geben kann, was der Mensch braucht, nämlich das ewige Leben. Die hier unten können sich das nicht geben. Die müssen sterben. Aber er bringt was von oben, das ewige Leben. So, an dieser Stelle mache ich jetzt mal auch einen kleinen Schnitt und sage, zu wem hat denn Johannes das vor 2000 Jahren eigentlich gepredigt? Wir sind ja erst die Spätadressaten. An der Stelle wird deutlich, Johannes predigt damals auch zu Christen, aber zu Christen, die Jesus nicht als den einzigen Gott sehen. Die sagen, es gibt auch noch andere gute Dinge und es gibt auch noch andere Götter. Okay, Jesus ist vielleicht der höchste Gott, aber es gibt auch andere Götter in unserer Welt. Und da sagt jetzt Johannes, nee, Freunde, Jesus ist der Einzige. Und dem erkennt man daran, dass nämlich die anderen kein ewiges Leben schenken können. Nur Jesus gibt Ewigkeit und da gibt's keine Kompromisse. Niemand sonst. Und an der Stelle spüren wir etwas in unserer Zeit. So eine Erschütterung. Nämlich, dass unsere tolerante Gesellschaft das nicht toleriert, diesen Anspruch. Wird sonst alles toleriert, aber diesen Anspruch, es ist nur Jesus, der Sohn des Vaters, nur er gibt Leben und Ewigkeit. Und es gibt keine andere Religion, es gibt auch kein Wissen, keine Kunst, kein menschliches Gutsein. Und dann, da merken wir schon, dieses Evangelium hat dann in unseren heutigen Gesellschaft, das stößt auf Widerspruch, sagen die, nö, es gibt viele Wege nach Rom. Nein, sagt Johannes, es gibt nicht viele Wege, es gibt nur diesen einen. Und dann sagt er, und deshalb braucht ihr ja Jesus. Ihr müsst euer bisschen Leben, was ihr habt, ihr müsst es in Jesus hineinlegen und der bringt euch nach oben. Sonst geht es nicht. Und wenn ihr denkt, es geht anders, dann schlagt ihr dieses Rettungsgebot aus und dann seid ihr noch unter dem Zorn Gottes. Haben wir auch ein bisschen Probleme mit dem Wort Zorn Gottes? Ist es Gott wütend oder so? Der Zorn Gottes ist einfach, dass wir hier unten bleiben wollen, nicht zu Jesus kommen. Dass wir uns damit selber bestrafen. Er sagt, der Zorn Gottes bleibt dann über diesen Menschen. Gott kann ihm nicht helfen. Und das schreibt Johannes so. Er sagt dann, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, der bleibt, und der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das Fest der Ruhe, Weihnachten, sagt Johannes, ist in Wirklichkeit voller Bewegung. Da ist praktisch Bewegung zwischen Himmel, Vater und Sohn. Im Himmel, der Vater gibt dem Sohn alles, dem Geist ohne Maß. Und dann ist diese Bewegung zwischen Himmel und Erde. Der Sohn kommt zu den Menschen, bringt Gottes Liebe, sein Wort. Wir sagen manchmal oder singen so ein Lied, der Himmel küsst die Erde. Und dann ist da auch Bewegung auf der Erde selber. Da werden nämlich diese Mächte, gegen die wir als Menschen nichts vermögen. Der Satan, der Tod und die Sünde. Diese Mächte werden entmachtet. Und dadurch kommt Gott den Menschen so nahe wie sie, wie nie. Und damit stellt sich eben diese fröhliche und ernste Frage auch an uns, wenn das jetzt so ist. Wie nah lasse ich Gott an mein Leben persönlich heran? Wie weit geht mein Glaube? Was riskiert er? Sich ganz diesem Sohn anvertrauen, Jesus mit Haut und Haaren? Der Apostel Paulus, der hat es für sich ganz radikal formuliert. Der hat für sich selber gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wie würden wir das sagen, diese kompromisslose Hingabe? Also im Grunde genommen so, Wie das zwischen Vater und Sohn ist, so soll das auch zwischen uns und Jesus sein, so eine Nähe. Das meint auch Johannes, dass er sagt, Weihnachten, da geht es darum, Nähe gewinnen zu Gott. Aber nicht irgendwie in sich Gott vorstellen, sondern zu den Geschenken, die uns Gott gibt. Also Weihnachten sich hineinnehmen lassen in diese Bewegung. So, jetzt nochmal zu dem Koch in der Küche. Das Essen ist fast fertig, wird gleich serviert. Noch nicht ganz fertig, aber der duft schon ein bisschen. Ich muss nochmal von diesem Bibeltext sprechen. Da geht es um drei Dinge. Johannes sagt, es geht um Liebe, Wahrheit und Leben. Und da schaut Johannes, wir machen das nochmal zu uns nach oben, mit uns nach oben und sagt, schaut mal auf den Vater und den Sohn. Vers 35, da ist erstmal Liebe. Hier schreibt er, der Vater hat den Sohn lieb. Und dann ist da auch Wahrheit. Vers 33, Gott ist wahrhaftig. Und dann ist da auch dort noch das andere, das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit. Das klingt im Vers 36 so, der Sohn hat das ewige Leben. Und wieder spüren wir das, dass das so trocken ist, klingt auch irgendwie trocken. Und das hat einen besonderen Grund, warum das so trocken klingt. Ich will uns das mal an einem Beispiel erklären. Wir stellen uns mal vor, jemand kommt zu uns und drückt uns so einen Stapel Papier in die Hand. Wir sagen, ja, danke. Und da sagt er, begeistert, der ist voller Enthusiasmus, sagt, weißt du, was das ist?
Ja, nee.
Das ist die wundervollste Musik, die es jemals auf Erden gegeben hat.
Aha. Ich guck hin. Naja, ich sehe eigentlich jetzt nur Papier und mit lauter Fliegendrecker drauf.
Ich höre keinen Ton. Verstehen wir, wenn wir die Bibel lesen, das sagen wir, ja, das ist alles richtig, aber es scheint sich noch nichts bewegen zu haben, dass man sagt, die Bibel, ich verstehe es gar nicht so richtig, so trocken. Und so ist es mit dem Notenpapier. Da sage ich, ich sehe eigentlich nur Papier mit lauter schwarzen Punkten. Und da sage ich ja was Richtiges, das stimmt ja. Genau das stimmt, das sehe ich. Das ist richtig, aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit, die ist noch tausendmal tiefer. Wenn ich etwas Richtiges sage, da gibt's keine Bewegung, da bleibe ich stehen, ich beurteile das und sage, naja, das ist Papier mit schwarzen Punkten, fertig. Bei der Wahrheit ist es anders. Wenn ich der Wahrheit begegnen will, muss ich mich bewegen. Der Notenträger sagt zu mir, hier hast du jetzt nicht nur die ganzen Noten, sondern hier hast du auch noch zwei Konzertkarten. Morgen wird diese Musik aufgeführt. Morgen wirst du die Wahrheit, nicht die Richtigkeit, sondern die Wahrheit, was das ist hier, hören und erleben. Beweg dich. Und deshalb die Frage, und wir? Wenn uns gesagt wird zu Weihnachten, im Himmel findet das wundervollste Konzert statt. Das ist so unglaublich, so traumhaft. Ewigkeit, Vergebung, Liebe, Gesundheit. Der Ort, wo alles miteinander zum Füreinander gereift ist, voller Liebe. Im Himmel findet das wundervollste Konzert statt. Ein Jubel voller Wahrheit und Leben. Da ist immer die Entscheidung, nehmen wir jetzt unsere Richtigkeiten, die wir so im Kopf haben und die wir Erfahrung nennen und sagen, also ich höre nichts von Gott, ich sehe auch Gott nie, also gibt's ihn vielleicht nie oder ich sehe nichts und höre nichts. Das ist unsere Erfahrungswelt und wir können nur sagen, nö, geh nicht hin, ist doch nichts. Oder verstehen wir die
die Predigt des Johannes, die Weihnachtsgeschichte, als Einladung zum Konzert der Liebe und dem Jubel des Lebens und den Klängen der Wahrheit. Kurz gesagt, Jesus brachte die Noten auf die Erde. Und er sagt, kommt, übt das schon mal mit ein. Ich meine, ihr seid nicht perfekt, das ist doch völlig, ihr sollt mit dabei sein. Ihr sollt mitsingen, mitspielen im Orchester. Und das meint Johannes, wenn er schreibt, der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und dann stellt er aber ernüchtert fest und sein Zeugnis nimmt niemand an. Ihr Lieben, dass das nicht über uns gesagt wird, dass wir sagen, wir hatten eigentlich alles bekommen. Aber wir haben gesagt, nö, ich verstehe das nicht, ich gehe nicht. Weihnachten ist die Einladung, die Partitur zu nehmen, sagen, Mensch, zeig mir das doch mal. Da muss ich dabei sein. Das wird das Grandioseste, was es je gegeben hat. Und das bedeutet, Weihnachten will uns nicht nur zum Glauben, sondern zum Jubeln und Singen hervorlocken, dass es uns gesagt wird und wir dann tun, dass im Lob Gottes, im Gebet, in den Liedern, in den Zeugnis von der Liebe Gottes, wir schon dabei sind, die Partitur zu üben und das kostet schon ein bisschen das Üben, dass wir in der Vorfreude auf das Konzert des Lebens, auf dieses grandiose Hochzeitsfest im Himmel, dass wir hier alles dran setzen, dass wir dort, so wie Jesus das will, mit im Chor und im Orchester singen. Kurz gesagt, Liebe heißt dieses Konzert. Leben heißt dieses Fest und die Wahrheit ist, du bist willkommen. Also auf. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, unsere Gedanken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.